Festival Radio auf Störfunk.
Freilichtradio. Ja, wieder mal mit Ralf Snorawa am Mikrofon und Gast ist nochmal nach der letzten Sendung Georg Kistner. Hallo Georg.
Hallo.
Und heute wollten wir eigentlich einen Blick in die Zukunft wagen, ins nächste Jahr schon.
Können wir gerne machen.
Ich denke auch wieder im April, Anfang April.
Genau, beginnt wie immer am Ostermontag mit der Anreise und die Woche nach Ostern.
Da müsste man jetzt wissen, wann Ostern ist nächstes Jahr.
Ich glaube, der Ostermontag ist der 17. April.
Ah.
Ja.
17. Also eigentlich
bis
Mitte
22.
April, okay.
April, genau.
Ja. Das Jugendtheaterfestival, das inzwischen wievielte?
Also ist das siebte.
Das siebte. Ja. Das heißt, da kann man schon, also alle zwei Jahre zurück? Nein.
Alle zwei Jahre. Alle zwei Jahre seit 2005.
Ah ja. 2005 begonnen und Auslöser, Anlass war?
Anlass war, dass wir 2004 hier, Christoph Biermeier und ich, angefangen haben und wir hatten uns damals, als wir hierher gekommen sind, das Jugendtheaterfestival eigentlich ein bisschen kleiner vorgestellt, also ein nationales Jugendtheaterfestival. Ich war damals auch am Grips engagiert und dachte, es wäre doch schön, wenn man ein Festival machen könnte mit Jugendproduktionen. Und dadurch, dass wir dann auf die Waldorfschule zugegangen sind, die ja in den ersten zwei Festivals und dann uns dann auch das Campus zur Verfügung gestellt hat, stellte sich heraus, die haben unheimlich viele internationale Kontakte, einfach über dieses Waldorf-Netzwerk. Und dann lag es nahe, diese Kontakte eben auch zu nutzen und das Festival zu internationalisieren.
Ab wann war das dann der Fall?
2005.
Das war schon 2005?
Das war gleich 2005, okay. Weil, wie gesagt, wir uns dieses Waldorf-Schul-Campus da vorgestellt haben als idealen Veranstaltungsort. Das hat sich eigentlich auch ganz gut eingelöst. Dann gab es aber nach dem zweiten Festival da so einen Leitungswechsel und deswegen haben wir es dann in die Stadt transferiert. Ja.
Da war es dann in der ehemaligen Markthalle, glaube ich, und im
genau.
Der Bausparkasse Schwäbisch Hall noch.
Genau. Die Bausparkasse, die hat ja immer großes Interesse an dem Jugendfestival, unterstützt es auch immer finanziell und insofern haben wir da auch immer Veranstaltungen abgehalten. Ja.
Ich glaube, die Zahl der Workshops hatte sich über den Lauf der Zeit, glaube ich, auch vergrößert, oder?
Ja, die Zahl der Workshops hängt immer von der Zahl der Teilnehmer so ein bisschen ab, weil wir eigentlich das Ziel haben, dass in jedem Workshop so 10 Teilnehmer sind. Deswegen sind es immer so zwischen 10 und 13 Workshops, je nach Teilnehmerzahl, die zustande kommt.
Gibt es da welche, die sich da immer wiederholen über die Zeit hinweg?
Ja,
oder?
Es gibt mit ein paar Workshops gibt es schon so eine Tradition. Ecki Busch ist jedes Jahr dabei, weil der das gerne macht und der Workshop auch immer sehr beliebt ist. Der arbeitet immer am Gesang auf der Bühne. Dann haben wir Fee André seit einigen Festivals jetzt immer dabei, die einfach so Kampfsportarten unterrichtet und aber auch einfach für die Stimmung des gesamten Festivals unheimlich wichtig ist, weil sie jeden Morgen das zentrale Warm-up für alle Beteiligten macht. Und da gibt es viele Leute, die da ihre Spuren hinterlassen haben. Melanie Reiner, die man ja auch von der Bühne kennt, die hat immer einen Impro-Workshop gemacht. Ralf Siethoff hat so einen musikalischen Workshop mit Fantasieinstrumenten, selbstgebauten Instrumenten immer angeboten. Also, ja.
Und ansonsten natürlich viel Abwechslung.
Viel Abwechslung, genau. Und hoffentlich gute Begegnungen, neue Freundschaften weltweit. Das ist ja eigentlich so ein bisschen das Ziel. Festival möchte eben gerne die Erfahrung vermitteln, dass man auch jenseits von Sprache, jenseits von unterschiedlicher Kultur oder Religion einfach übers Theater miteinander in Verbindung und in Kontakt treten kann und sich sogar hervorragend verstehen kann über das Theater.
Dieses Jahr hätte es eigentlich in der Türkei stattfinden sollen, in der Partnerstadt Balıkesir von Schwäbisch Hall.
So ist es.
Ja. Hat aber nicht funktioniert.
Ja, das hat bedauerlicherweise nicht funktioniert, weil eben im Vorfeld dieser ganzen Organisation in der Türkei sich die Situation in einer Weise zugespitzt hat, dass die dortige Stadtverwaltung eben gesagt hat, sie trauen sich das nicht. Also ein internationales Jugendtheaterfestival durchzuführen in dieser aufgeheizten Stimmung, die da gerade in der Türkei offensichtlich herrscht, da wollen sie einfach das Risiko nicht eingehen, das damit verbunden gewesen wäre. Ein bisschen Verständnis habe ich dafür, aber schade ist es natürlich trotzdem, weil das war eigentlich immer einer der großen Träume, dass in den Jahren, wo hier das Festival nicht stattfindet, es eben irgendwo anders stattfinden könnte. Und die Kollegen aus der Türkei, die hätten das auch wahnsinnig gerne gemacht. Wir waren eigentlich auch schon verhältnismäßig weit in der Vororganisation, wussten, welche Gruppen wir einladen wollen. Das wäre sehr interessant geworden, aber es hat nicht sollen sein. Die große politische Wetterlage ist leider gerade eine andere.
Nächstes Jahr wird es auf jeden Fall nochmal stattfinden. Darüber hinaus, weißt du da schon irgendwas, ob es da Pläne gibt, das dann weiterzuführen?
Also so viel ich weiß, möchte die neue Intendanz es auf jeden Fall gerne weiterführen. Mhm. Und deswegen mache ich es jetzt dieses Jahr auf jeden Fall nochmal. Erstens, um dem neuen Team da ein bisschen vorzuführen, um was es sich handelt bei dem Festival. Und zweitens einfach auch, weil ich natürlich weiß, was es bedeutet, so eine erste Spielzeit zu stemmen. Da habe ich mir gedacht, ist vielleicht ein bisschen eine Entlastung für die, wenn das Jugendfestival einfach nochmal vom alten Team durchgeführt wird. Der Andreas Entner arbeitet ja auch mit und dann ganz viele Ehrenamtliche. Das Goethe-Institut ist mit an Bord. Lehrer sind mit dem Team. Also wir haben einfach gedacht, wir machen es jetzt auf jeden Fall nochmal. Wie es dann 2019 weitergeht, wird sich rausstellen. Aber die neue Leitung will es auf jeden Fall weiterführen. Ne?
Vielleicht wird es ja auch irgendwann mal ein Team aus Kenia war schon mit dabei.
Ja.
Da gab es aber schon vorher Verbindungen nach Deutschland. Und dann waren aber natürlich darüber hinaus schon mit anderen Jugendlichen aus einem anderen afrikanischen Staat auch schon geplant. Hat dann letztes Mal leider nicht geklappt, weil da die deutsche Botschaft nicht mitgespielt hatte.
So ist es, genau. Letztes Jahr hatten wir eigentlich guten Kontakt mit einer Gruppe in Ghana. Aus Accra wären die gerne hergekommen. Da hat sich dann aber wirklich kurz vor ihrer Anreise die deutsche Botschaft dagegen ausgesprochen. Das war dann nun auch gerade auf dem Höhepunkt dieser ganzen Flüchtlingswelle. Und da hatte man wohl in der deutschen Botschaft die Befürchtung, dass auf diese Weise eben Leute hier nach Deutschland einreisen möchten und dann womöglich nicht mehr zurückkehren. Mhm. So war 2015 eben gerade die Lage. Das war schrecklich für uns, weil wir eigentlich wirklich fest mit denen gerechnet hatten und auch schon verhältnismäßig viel Geld da investiert worden ist. Also gerade von Seiten der Schüler in Ghana, die natürlich Visum und Pass und alles beantragt hatten. Und das war dann sehr bedauerlich, dass es nicht zustande kam.
Ja. Jetzt hätte ich fast gesagt, ich habe jetzt eigentlich das falsche Stück als nächstes. Noch etwas, nämlich gleich etwas Musik mit dem Petter Berganda Trio und dem Stück I Stay Here.
Leider wahr.
Ist jetzt eine musikalische Behauptung. Ja, also das Peter Bergander Trio war das. Wir sind natürlich nach wie vor bei Freilichtradio hier auf Radio Störfunk. Gast im Studio ist Georg Kistner.
Hallo.
Bist du eigentlich noch Dramaturg bis zum Ende September oder wann läuft eigentlich dein Vertrag als Dramaturg aus?
Offiziell läuft er jetzt am 30.09. aus, ja.
Ach ja. Ist aber dann noch zuständig für das nächstjährige, wie vielte war es dann?
Siebte Jugendtheaterfestival.
Tja, da können wir gleich sozusagen mitten reingehen in das nächstjährige Festival im April, Mitte April. Wird es wieder dieselben Örtlichkeiten geben, in denen an Aufführungen zu sehen sein werden, also die Markthalle und die Bausparkasse?
Ich gehe davon aus. Also wir sind eigentlich guter Dinge, dass wir sowohl in der Bausparkasse als auch in unserer Probenhalle weiterspielen können. Ein bisschen träumen wir natürlich auch noch davon, dass wir vielleicht das eine oder andere Open Air machen können. Mal sehen. Ist halt immer auch vom Wetter abhängig.
Im April, ja.
Genau. Mal sehen. Also da ist jetzt noch ganz viel offen. Wir sind im Moment dabei, unsere Gruppen, die Kontakte zu den Gruppen aufzubauen. Wir wollen gern eine Gruppe aus England, aus Loughborough mal wieder herholen. Ah. Das klappt nach mehreren Versuchen jetzt offensichtlich doch endlich mal. Dann haben wir wahrscheinlich das erste Mal auch eine Gruppe aus Frankreich, aus Paris dabei.
Aus Paris, also nicht aus Épinal.
In Épinal scheint es irgendwie mit der Jugendtheaterarbeit ein bisschen schwierig zu sein. Aber ich habe in Griechenland einen Kollegen kennengelernt, der in Paris beim Théâtre des Filles arbeitet. Und das ist ein sehr interessantes Modell. Das Théâtre des Filles ist ein Theater, was sich vorrangig eigentlich kümmert um Jugendliche, die in irgendeiner Form auf die schiefe Bahn geraten sind und die sozusagen das Theater dazu nutzen, die wieder zu resozialisieren. Das ist irgendwie ein sehr schönes Konzept. Also die machen da im Theater dann sozusagen eine Berufsausbildung, können sich entscheiden, entweder technisch oder künstlerisch arbeiten zu wollen, können auch eine Schauspielausbildung da machen und eine Produktion von diesem Theater würde ich wahnsinnig gerne hier mal herholen. Ist ja auch eine Form von Jugendtheater.
Das ist der direkte Weg Griechenland-Frankreich, okay. Obwohl es gibt sehr viele Exilgriechen in Frankreich, die damals unter dieser Militärregierung ja dann noch viel nach Frankreich gegangen sind.
Aber dafür war Griechenland wirklich schön, um gerade so internationale Kontakte zu knüpfen, weil das eben auch ein sehr internationales Festival jedes Jahr gewesen ist, wo ich da gewesen bin.
Da gab es ja hier von der Stadt aus immer so ein bisschen auch eine Verbindung zu Thessaloniki mit dem Peter Panis im früheren Goethe-Institutsleiter hier.
Genau, über den ist dieser Kontakt auch zustande gekommen und dieser Kontakt hält sich weiterhin und insofern, also wir erwarten auch wieder, dass die Freunde aus Thessaloniki hier mit einer Produktion herkommen, sodass wir dann also insgesamt bei vier Gruppen wären, die höchstwahrscheinlich dabei sind, also Griechenland, Kenia, Frankreich, England. Mit den Türken und den Russen ist es im Moment tatsächlich ein bisschen schwierig. Also bei den Russen scheitert es voraussichtlich an den Finanzen. Und bei den Türken ist einfach gerade, die haben gerade, weiß Gott, andere Sorgen, als sich um Theater zu kümmern.
Ja, vielleicht stabilisiert sich ja die Lage ein bisschen.
Das wäre schön. Im Moment machen die mir wenig Hoffnung. Also, ja. Insofern stehen wir im Moment bei vier Gruppen. Der OB Pelgrim, der würde wahnsinnig gerne den Kontakt nach Namibia auch intensivieren. Er ist gerade dabei, eine Partnerschaft da aufzubauen. Mhm. Vielleicht gelingt es uns auch da schon, eine Gruppe aus Namibia dann herzuholen.
Und wie sieht es mit Kenia aus? Da war ja auch ein sehr engagierter Jugendtheaterleiter aus Stuttgart.
Genau, der Harald Bruckmeier.
Genau genommen eigentlich aus Österreich.
Genau, der Harald Bruckmeier, der hat vor mehr als 10 Jahren mittlerweile in Nairobi eben ein Theaterprojekt gegründet, was als Straßentheater begonnen hat. Und das hat er die letzten 10 Jahre so kontinuierlich aufgebaut, dass die sich mittlerweile wirklich nicht zu verstecken brauchen. Die haben ein sehr hohes spielerisches Niveau und die kommen eben immer im Frühling zu einer Tournee in den deutschsprachigen Raum und fahren dann hier speziell in Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen auf Gastspielreise. Und in dem Zusammenhang machen sie eben auch hier Stationen, was ich ganz schön finde. Und für die ist dann das auch so eine Woche, wo sie einfach mal wo ankommen und nicht nur aufbauen, spielen, abreisen, sondern wo sie eine Woche dann hier verbringen.
Also die werden wir auch wieder erleben.
Ja.
Ah, gut, Tschaikowski ist natürlich schade, dass Sie...
Tschaikowski, ja, wie gesagt, das ist auch noch nicht ausgeschlossen. Im Moment arbeitet Herr Gabriel ja sehr an der Verbesserung der Beziehungen zu Putin. Insofern, vielleicht klappt es ja auch eines Tages wieder.
Ja, was in der, man merkt dann so natürlich, was so in der Zwischenzeit weltpolitisch alles geschehen
ja,
ist.
Ja, das ist tatsächlich so. Das ist verrückt, wie sich eben die große Weltpolitik auf unser kleines Festival hier immer so auswirkt. Ja, also, aber es ist natürlich wirklich dramatisch, wenn also die Inflationsrate quasi im Vergleich zum vergangenen Jahr 2015 ist die Inflationsrate um 70% gestiegen. Das heißt, wir müssen fast das doppelte Geld aufwenden, um hierher zu kommen wie im Jahr zuvor. Und das ist natürlich illusorisch.
Das geht wahrscheinlich nur mit staatlicher Unterstützung dann, ja.
Ja, und dazu ist dann Tschaikowski natürlich auch nicht wichtig und nicht groß genug.
Wie ist es denn mit Finnland? Ich meine, es gibt ja auch eine Partnerstadt in Finnland, Lappeenranta, wo man sich dann natürlich schon fragt, also Finnisch wäre auch mal schön zu hören.
Finnisch wäre grundsätzlich schön, aber der Finne an sich ist nicht unbedingt ein dramatisches Temperament. Also ich glaube, die neigen doch eher zu epischen Werken oder zur
Polka,
Lyrik.
Ja.
Ja,
okay.
oder zum Tango, genau. Also, aber ich glaube, ja, mit Theater habe ich bisher noch keine Verbindung aufnehmen können. Also, ja. Schade, aber wie gesagt, nicht zu ändern. Auch mit Polen, das ist sehr schade. Da gab es ja, so gerade in den 90er Jahren, habe ich mir sagen lassen, einen großen Austausch mit Samosch. Und das ist leider auch eingeschlafen, weil eben der dortige Theaterleiter mittlerweile in einem Alter ist, dass er das einfach nicht mehr machen kann.
Ja. Wie sieht es im deutschsprachigen Bereich aus? Neustrelitz?
Neustrelitz wollen wir natürlich gerne wieder dabei haben. Wir hatten ja beim letzten Festival...
Eigentlich würdest du sagen, Bad Gandersheim?
Bad Gandersheim bin ich mir einigermaßen sicher, dass die wieder kommen, wenn die eine Produktion haben, auf jeden Fall. Auch aus Esslingen hatten wir letztes Jahr eine Gruppe dabei. Also so langsam erarbeitet sich das Festival auch so einen Ruf in Deutschland und wird offensichtlich auch attraktiv für andere Gruppen. Insofern, das ist ganz schön. Also mal gucken, wer sich im nächsten Jahr noch hierher aufmacht aus dem deutschsprachigen Raum.
Also es ist noch, ich sag mal so, es stehen einige schon fest, aber es ist noch offen, wer noch alles dazukommen kann.
Genau, also ja, also wobei wir natürlich dann irgendwann mal bei 120 Leuten oder 130 Leuten maximal, da kommen wir dann an die Kapazitätsgrenze, denn die Idee ist ja immer auch, dass die Jugendlichen alle gemeinsam in einer großen Turnhalle in der Blendstadthalle übernachten und bei mehr als 120 Leuten wird da einfach auch die Luft knapp. Ja? Also wenn die alle zusammen in einer Turnhalle übernachten, das ist dann schon eine Erfahrung fürs Leben. Ich meine, es muss natürlich auch immer noch wenigstens den Standard einer Flüchtlingsunterkunft erfüllen, sage ich mal. Ja, also,
och. Ja. Gut, bevor wir ich frage nochmal nach. Die Workshops, wir haben vorher schon drüber gesprochen. Ja. Es gibt welche, die gibt es immer wieder. Darüber hinaus ist da schon angedacht, was es geben soll an Workshops?
Nee, das hängt im Moment, da bin ich auch gerade in Verhandlungen mit dem Pool von Workshop-Leitern, den ich halt habe. Im Moment sieht es gut aus, dass wir einen Jonglage-Workshop haben werden. Das wäre mal eine schöne Neuerung. Der Wolfram Schaller würde auch gerne wiederkommen und der hat einen wunderbaren Workshop gemacht im Spiel mit dem Requisit. Den mochte ich sehr. Dann hatte ich eine wunderbare Schauspielerin mal hier, die hat so eine Art Clowns-Workshop gemacht, den ich wahnsinnig gerne mochte. Die war im letzten Jahr dann nicht dabei. Vielleicht klappt es dieses Jahr jetzt wieder. Also mal schauen.
Gut, dann hören wir jetzt nochmal Musik. Ein bisschen ein längeres Stück mit dem Titel Cliff Jump. Ja, und wir sind wieder zurück bei Freilichtradio nach, was war es denn, Cliffjump mit dem Petterberger Trio. Und beim Jugendtheaterfestival am 7. im nächsten Jahr, im April 2017, wir haben schon gehört, wer so alles auf jeden Fall kommen wird und wo es unwahrscheinlich ist, also sprich die russischen und türkischen Gäste, ist es eher unwahrscheinlich, leider. Und ob etwas aus Namibia zustande kommen wird, ist noch die Frage. Aus Kenia werden auf jeden Fall welche, wobei sind eigentlich schon fast keine Jugendlichen mehr. Die waren letztes Mal jedenfalls schon relativ
hohes
Alter, hätte ich
gesagt. Die sind alle schon eher älter, wobei jetzt wahrscheinlich auch ein jüngeres Ensemble kommt.
Ah, ja. Und Griechenland wird mit dabei sein. Ja.
England und Frankreich zum ersten Mal.
Jugendtheater aus Paris und natürlich aus der Haller Partnerstadt Loughborough eigentlich ist es ja schon Schottland, oder? Ich überlege jetzt gerade, ist es noch England?
Das ist England.
Aber es ist schon relativ Richtung Schottland da. Aus Finnland leider nicht, zu meinem Verdruss.
Ja. Tut mir ja nur leid.
Ja, das Ensemble Old Express hätte gerne mal Lipa Tepa gesungen. Aber sei es drum, das haben wir jetzt ungefähr eingegrenzt, auch was es an Workshops voraussichtlich geben wird. Und darüber hinaus steht einiges natürlich noch nicht ganz fest. Wir haben auch gehört, Bad Gandersheim natürlich ist mitvertreten, weil der neue Intendant in Schwäbisch Hall ja vorher dort zu Intendant gewesen ist. Von daher auf jeden Fall. Davor waren sie ja auch schon recht regelmäßig dabei.
Genau.
Und darüber hinaus werden wir noch sehen, denke ich mal, wer noch alles kommt. Und natürlich ist auch das Jugendensemble der Freilichtspiele Schwäbisch Hall dabei. Und da wollte ich jetzt mal nachhaken, wie sieht es eigentlich mit dem Jugendensemble hier aus?
Ja, auch das erfährt natürlich eine Erneuerung und Auffrischung. Das neue Team hat natürlich auch jetzt mit dem Jugendensemble neue Pläne. Soviel ich weiß, wird die Martina Reichert da die Leitung übernehmen. Insofern gibt es da auch einen Neuanfang und es passt insofern ganz gut, als wir im letzten Jahr halt auch wirklich viele Abiturienten dabei hatten, die natürlich jetzt aufbrechen in die Welt zum Studium oder sonst was machen. Insofern wird sich das neu formieren müssen. Aber ich gehe eigentlich schon davon aus, dass wieder so 15 bis 20 Jugendliche sich zusammenfinden für eine neue Produktion jetzt Anfang des neuen Schuljahres. Normalerweise ist der Termin ja immer so Anfang, Mitte Oktober und so werden die jetzt auch wieder loslegen.
Hat es denn eigentlich in der Vergangenheit bei dem Jugendensemble Leute gegeben, wo man sehen konnte, die werden auf jeden Fall, sagen wir mal, fassen wir es mal sehr weit, einen kreativen Beruf ergreifen.
Gab es
auch konkret welche, die dann Schauspielerinnen oder Schauspieler geworden sind inzwischen? Ausbildung sind?
Ich weiß von zweien, die tatsächlich sich für die Bühne entschieden haben. Das ist einmal der Tobias Berroth, der bis 2008 im Jugendensemble gespielt hat und mittlerweile ein gefragter Musicaldarsteller geworden ist. Und unser Jascha Finn Nolting, der ja bei uns auch im Ensemble sehr viel gespielt hat, in der Tochter des Salzsieders, in den Räubern. Jesus Christ war auch mit dabei, genau. Der ist am Mozarteum in Salzburg und macht eine Schauspielausbildung. Also das sind jetzt schon zwei hoffnungsvolle junge Talente.
Simon darüber Heine. Hinaus hat es auch so Wirkungen gehabt. Also ich meine, es gibt natürlich auch jetzt vom rein künstlerischen gesehen natürlich sicherlich auch Impulse für das weitere Leben.
Auf jeden Fall.
Wenn man so Theater gespielt hat. Oder?
Wir haben eine Kollegin, die früher im Jugendensemble war, die jetzt an der Kunstakademie in Berlin studiert. Wir haben einen hoffnungsvollen jungen Sportredakteur, der wahrscheinlich irgendwann mal, RAN moderieren wird oder so. Der Mario Rieker. Der macht sozusagen jetzt eine Fernsehkarriere. Da sind schon einige Leute drunter, die sich im weitesten Sinne für einen darstellerischen Beruf entschieden haben.
Also kann man sagen, ihr habt es ja eigentlich aufgebaut, dieses Jugendensemble.
Wir haben es aufgebaut, aber eigentlich unter der Prämisse, weil wir gesagt haben, so viel wie möglich sollten Jugendliche mit dem Theater in Berührung kommen. Und je praktischer sie das tun, desto besser. Hier gibt's ja auch eine unglaublich vielfältige Schultheaterszene. Und mit denen verstehen wir uns eigentlich eher im Verbund als jetzt in der Konkurrenz oder so. Und das Ziel ist jetzt gar nicht unbedingt, neue Künstler oder Künstlerinnen heranzuziehen, sondern das Ziel ist eigentlich, dass jeder irgendwann mal im Laufe seines Lebens diese Erfahrung von ich stehe auf der Bühne machen soll. Ja, ob das als Musiker oder als Schauspieler oder als Tänzer oder als Redner oder was auch immer ist, ist uns verhältnismäßig egal. Aber ich glaube, das ist eine wichtige Erfahrung, die man als Jugendlicher machen sollte, wo immer einen dann das Leben auch hinführt. Also das ist trotzdem, es macht was mit Menschen und es führt zu Selbstvertrauen und hat so viele positive Effekte.
Hat es dann auch eine eigene Dynamik bekommen, das Ganze, über die Zeit hinweg?
Naja, es hat sich schön etabliert und hat auch meinem Eindruck nach mittlerweile eine feste Fangemeinde. Also es gibt so Leute, die mögen gerade diese Jugendtheaterprojekte sehr, sehr gerne. Da sieht man immer Menschen, die man sonst gar nicht unbedingt im Freilichtspiel oder im Theaterzusammenhang hier in Schwäbisch Hall sieht. Das ist auch eine schöne Sache. Also
es waren auch einige gesellschaftskritische Auseinandersetzungen auch mit dabei zuletzt, ne?
Ja, das war ja so ein bisschen unser Credo eigentlich so die letzten Jahre immer. Wir haben immer versucht, möglichst junge Autoren, und das sind natürlich dann auch immer Autoren, die sozusagen sich mit den aktuellen Gegebenheiten in der Gesellschaft befassen, möglichst junge Autoren zu spielen. Ob es nun war Benefiz, jeder rettet einen Afrikaner, oder Hysterikon damals, oder Norway Today. Wir versuchen immer so eine Jugendproblematik anhand von zeitgenössischer Dramatik zu spielen. Da, ne? Jetzt mit dem letzten Projekt war es ein bisschen eine Ausnahme, Pressewesen, war einfach auch mal so eine Experimentierform im Sinne, dass wir mit Zeitungstexten gearbeitet haben. Fand ich aber auch, ist eine schöne und schlüssige Aufführung geworden, sehr poetisch. Ich hatte ursprünglich was anderes erwartet, aber war dann irgendwie angenehm überrascht, was draus geworden war. Ja. Weil die Nelly Krautschneider, die hat dann da wirklich sich sehr viel Mühe gemacht, ein wirklich kohärentes Stück draus zu machen. Ich hatte es mir viel collageartiger ursprünglich vorgestellt und auch hätte mir ein bisschen mehr Musik gewünscht, aber im Großen und Ganzen war das dann in sich ein sehr geschlossenes Zeitungstheaterstück. Also, war ein guter Abend.
Wird das Jugendtheater, steht da schon irgendwas fest, worauf es auch zum Jugendtheaterfestival hinarbeiten wird?
Mit welchem Stück die sich beschäftigen werden, steht noch gar nicht fest, weil das erste Treffen ist ja normalerweise Anfang Oktober, wo sich dann das Ensemble das erste Mal zusammenfindet.
Knapp davor.
Genau. Und dann müssen die einfach sich auch mal darüber unterhalten, was sie interessieren würde. Was ich wahnsinnig gerne im Jugendtheaterfestival noch integriert hätte, das weiß ich noch nicht so genau, wie wir das organisiert bekommen, aber ich würde wahnsinnig gerne geflüchtete Jugendliche in irgendeiner Form im Festival drin haben. Auf jeden Fall als Teilnehmer, aber ob man da dazu jetzt ein spezielles Projekt anbietet oder ob man die einfach einlädt, auch beim Jugendensemble mitzuwirken, in welcher Form auch immer. Ich finde das eigentlich, fände das sehr schön, wenn sich dieses Jugendensemble mit den Flüchtlingen gemeinsam was überlegen könnte.
Ja, also mir ist es ja aufgefallen, ich habe das in letzter Zeit selber auch in Form als Kritiker halt eben miterlebt, dass es hier und da einzelne Aufführungen gab, dass auch Flüchtlinge selbst Theaterstücke geschrieben haben, wo sie dann ihre Erlebnisse drin verarbeitet haben. Und so gesehen ist es sicherlich auch was für die Seele.
Ja.
Mit Sicherheit, weil die Grausamkeiten, die man so erlebt oder erlebt hat in Syrien und dann auf der Flucht, sind sicherlich für unser eins nur schwer vorstellbar.
Ja.
Und man hat es auch gemerkt, also bei einer Aufführung von Flüchtlingen, ich glaube, die waren irgendwo aus der Gegend von Wertheim, da habe ich das erlebt, dass sie dann hinterher dann auch noch persönliche Statements abgegeben haben. Zum Beispiel das Mädchen, das mitgespielt hat, die eigentlich nach Heim will und zu ihren Freundinnen und Freunden und es nicht kann.
Ne? Ja, klar. Ja, ja, also wie man damit einen genauen Umgang hinbekommt, ist mir im Moment auch noch nicht so richtig klar. Aber ich fände das einfach wahnsinnig schön und wahrscheinlich auch sehr bereichernd, wenn die einfach mal in dieser Woche mit Menschen aus anderen Ländern zusammenkämen, ohne dass der Fokus so sehr drauf liegt, ah, ihr seid ja aus einem anderen Land und wie geht's euch denn? Ja, also sozusagen, sondern einfach mit einer möglichst großen Selbstverständlichkeit, die einfach teilnehmen lässt an dem, was da stattfindet.
Also in gewisser Weise gleichberechtigt.
Ganz genau. Ganz genau. Ohne sie jetzt in irgendeiner Weise besonders zu behandeln. Ja? Mhm. Ja. Das wäre so ein Ziel fürs Festival.
Gut, Georg, wir sind gespannt, wie es wird. Mhm. Das wissen wir dann in, oh, jetzt muss ich zählen, 5, 6, 7 Monaten.
Ja.
Wie es wird. Und wie immer wünscht man dann ja, dann darfst du jetzt nicht einen Danke sagen, toi, toi, toi.
Wird schon.
Ja. Und tja, das war auch schon die letzte Freilichtradio-Sendung hier auf Radio Störfunk für dieses Jahr. Bevor sie zu Ende geht, haben wir noch was. Da geht es nämlich um das Globetheater noch. Vorher aber noch etwas Musik. Und natürlich vielen Dank fürs Kommen.
Vielen Dank für die Einladung.
das war nochmal das Peter Bergander-Trio mit dem Titel The Soap von ihrer neuesten CD The Grand Dance. Und hier geht's weiter auf Freilichtradio jetzt mit etwas, das Marilena für uns hier zusammengestellt hat, hätte ich jetzt mal gesagt. Was hören wir denn als nächstes?
Ja, ich war auf der Pressekonferenz, wo der Christian Leonhard und der Ingo Wösner aus Berlin hier waren und darüber reden, über das Haller Globe Theater, das ja jetzt abgebaut wird und in Berlin wieder aufgebaut wird. Und die zwei kommen von der Shakespeare Company aus Berlin.
Ich war derjenige, der jetzt hier zusammen mit dem Christian Leonhard in den letzten Wochen die Gespräche hier in Schwäbisch Hall geführt hat, war auch zwischendurch dreimal hier, das erste Mal im Juni. Das war ja relativ kurzfristig der Zeitraum. Also wir haben das leider, muss ich sagen, nicht schon, weiß ich nicht, wann Sie den Beschluss gefällt haben, hier vom halben Jahr oder vom Dreiviertel vom Jahr gehört, dann hätte sicherlich einiges leichter und schneller gelöst werden können. Nicht schneller, aber doch noch gründlicher durchdacht werden können. Aber wir finden und fanden die Idee so faszinierend, dass wir gesagt haben, das muss man auf jeden Fall versuchen. Und zwar nicht man, sondern wir. Wir versuchen es auf jeden Fall. Es kann sein, dass es nicht funktioniert jetzt, dass wir uns hier nicht verständigen können, wie auch immer. Aber wir versuchen es auf jeden Fall.
Wie sind Sie denn auf das Globe-Theater in Hall aufmerksam geworden?
Ich war 2010 zu Gast auf Einladung von Christoph Biermeier bei den Festspielen im Rahmen einer Podiumsdiskussion zu der Sinnhaftigkeit von Globe-Theatern in Deutschland. Und da haben wir leidenschaftlich diskutiert und waren uns einig, dass für Aufführungen der Werke Shakespeares ein Globe-Theater der angemessene Schauplatz und Spielort zugleich ist.
Es hieß ja, dass es noch keine Baugenehmigung gibt in Berlin. Was bedeutet das denn genau?
Eine Baugenehmigung heißt, dass man erstens die entsprechenden Bauunterlagen einreicht beim Bauamt, Zeichnung, Statik, Brandschutzkonzept, alles, was man dafür braucht, ist ein Stapel Papier und dass es dann über die Genehmigungsbehörden gibt und irgendwann kriegt man eine Baugenehmigung, kann man es aufstellen.
Ab wann wollen Sie denn mit dem Abbau beginnen?
Wir haben heute Vormittag ein sehr intensives Gespräch gehabt. Da waren im Prinzip, ich glaube, fast alle Architekten dabei, 5 oder 6 vom ursprünglichen Planungsteam. Es waren also Spedition Kübler dabei, es waren also Zimmerer dabei, es war so ein größerer Kreis. Wir sind im Detail über 3 Stunden. Es sind Aspekte des Ablaufes, des inhaltlichen Ablaufes, was muss wann an welcher Stelle zurückgebaut werden. Also noch nicht wann, aber wie. Das ist ja auch eine Logistik erforderlich, man kann nicht einfach abreißen und irgendwie hinschmeißen. Dann der Aspekt, der natürlich auch dazu gehört, wie kriegt man dann diese einzelnen Teile wieder runter von der Insel und raus aus der Stadt und natürlich weiter nach Berlin. Und zwar so, dass man sie in Berlin wieder aufbauen kann, beziehungsweise für einen Wiederaufbau mitverwenden. Ich habe das ganze Projekt dann sozusagen in 3 Phasen unterteilt aus der Berliner Perspektive. Die erste Phase ist genau die, in der wir jetzt sind. Und das heißt also, das Gebäude hier in Schwäbisch Hall, hier aus Schwäbisch Hall abholen und dann in Einzelteilen das Ganze als Ganzes transportiert werden, das ganz klar nach Berlin zu bringen und dort in Berlin erst einmal zwischenzulagern. Denn wir haben in Berlin, und da beginnt dann die Phase 2, Phase 1 ist zu Ende, das Gebäude ist in Einzelteilen in Berlin, dann beginnt Phase 2, das Gebäude wieder aufzubauen und wir haben natürlich noch keine Baugenehmigung. Das heißt also, wir gehen hier ein unternehmerisches Risiko ein, das sind wir bereit einzugehen, wir haben sehr genau kalkuliert, wir sind also nicht blauäugig. Ich war jetzt in den Wochen, ich glaube, 3 oder 4 Mal hier in Schwäbisch Hall, habe also mich schon im Vorfeld auch nicht bloß mit den Architekten getroffen, die natürlich dieses ganze Gebäude, also vor 16 Jahren, also wenn ich recht erinnere, über einen 2-Jahres-Zeitraum geplant und konstruiert haben, die natürlich dabei waren, 2 Jahre haben die mir gesagt, dabei waren, also auch die Logistik mit durchzuführen, nicht bloß das Gebäude selber, wie kriegt man dieses Gebäude dort auf diese Insel, sage ich jetzt mal so als Berliner. Ja. Und nicht bloß das, ich habe auch mit dem Herrn Plato telefoniert, der mittlerweile in Dresden lebt, also der auch. Also mit Initiator, darf ich so sagen, ne? Das Ding mit ins Leben gerufen hat. Und all das, also auch diese Energie, die bei uns da ankam, und wir haben auch schon manches Projekt in Berlin gestellt, wo alle erstmal sagten, ihr habt noch einen Knall. Was für Ideen kommt hier? Ja, das ist uns natürlich eigen, dass wir also manchmal Sachen versuchen, die vielleicht sonst nicht versucht werden würden. Aber ich sehe das immer so, alles Große fängt klein an, chinesisches Sprichwort. Das heißt also, irgendwann ist auch das größte Gebäude oder die größte Idee, meine ganz kleine Idee, gewesen, die irgendwo beim Café, also ausgeführt, wie wäre es eigentlich, wenn? Und dann spinnt man den Faden weiter und dann ist aus dem Leer, also aus dem Konjunktiv und Wirklichkeitsform. Und hier soll es auch so sein. Das heißt also, Phase 2 in Berlin ist für uns, das Ding wieder aufzustellen. Wir haben natürlich eine Idee, es im nächsten Frühjahr schon zu tun. Ob wir das bis dahin schon schaffen, das wissen wir nicht. Das heißt also, wir haben ja auch hier vereinbart, innerhalb des Vertrages, dass dann 18-Monats-Zeitraum also eingeräumt wird, weil natürlich wird aus unserer Sicht die Zusammenarbeit weitergehen. Also auch im Sinne eines Kulturaustausches zwischen Berlin und Schwäbisch Hall. Die Idee war von Anfang an im Raum. Wir haben Frau Papert und ich schon ganz am Anfang, glaube ich, darüber gesprochen. Das heißt also, dieses Gebäude in Berlin aufzustellen, an einem geeigneten Standort, ist dann sozusagen Phase 2 und Phase 3 ist, dieses Gebäude mit allem, was darin passiert, und da soll die Shakespeare Company Berlin drin spielen mit ihrem Schwerpunkt, da wird der Christian sicher gleich ein bisschen mehr dazu sagen, als Gründer der Shakespeare Company in Berlin zu etablieren. Und das heißt wiederum, das ist dann nochmal ein Zeitraum von 3 bis 5 Jahren.
Sie ist ja vorhin, es gibt einen symbolischen Preis von 1 Euro. Was bedeutet das genau?
Das ist also so, wie es genau dort formuliert wird, ein symbolischer Preis. Also okay. Das Haus wäre ja abgerissen worden. Also es wäre also quasi auf der Müllhalde gelandet oder teilweise zumindest wiederverwertet. Das ist aber nichts, was ich einschätzen kann, wo dann jemand gesagt hat, wir nehmen hier noch ein Stück Holz raus und machen irgendwas anderes draus. Aber normalerweise wäre es entsorgt worden.
Sie bauen das Globetheater ja in Berlin wieder auf, aber nicht genau so, wie es hier in Hall war. Warum und welche Änderungen werden vorgenommen?
Also gibt es eine ganze Reihe von Änderungen. Das ist ja auch ein Thema hier in der Diskussion gewesen in Schwäbisch Hall, soweit wir das zurückverfolgen können. Wir haben ein bisschen geguckt, wir interessieren uns für die Gegenwart, für die Zukunft. Der eine Aspekt ist natürlich, dass eine Reihe von Modifikationen beim Wiederaufbau realisiert werden müssen, um die ganzen Genehmigungen zu bekommen. Fluchtwege, Brandschutzfragen und dergleichen mehr. Das kann zur Folge haben, dass es auch in der Außenerscheinung gewisse Modifikationen geben wird, aber das kann ich jetzt noch nicht einschätzen, wie weit es reicht.
Okay, gibt es schon einen Ort in Berlin, wo Sie das Theater aufstellen möchten?
Es gibt eine Reihe von Orten in Berlin, wo wir es aufstellen möchten. Ob wir es da aufstellen werden, ist eine andere Frage. Das hängt dann auch von den Eigentümern ab. Aber es gibt schon 3 Standorte, die sehr genau in der Prüfung sind und wo wir auch sehr intensiv mit den Grundstückseigentümern im Gespräch sind. Also auch im guten Sinne schon, nicht einfach wir hätten hier gerne, sondern wo es schon um konkrete Vertragskonditionen geht. Ja, es gibt in Berlin Treptow, das ist also im früheren Ostberlin, gibt es einen sogenannten Spreepark und das ist, ich weiß nicht, mehrere Dutzend Hektar groß. Da gab es zu DDR-Zeiten, ist glaube ich 1969 eröffnet worden. Das war so eine Art Vergnügungspark zu DDR-Zeiten mit Achterbahn und allen möglichen anderen, Karussell, also ein großes Riesenrad. Und das steht da alles jetzt gegenwärtig zwischen Bäumen und Freiflächen, die begrünt sind, wild bewuchert, verrostend. Das sieht so ein bisschen aus wie irgendwie in eine andere Welt, so vom anderen Planeten. Und das Ding ist jetzt quasi in einer intensiven Diskussion auch in Berlin über die Berlin Grün GmbH, das ist eine städtische Gesellschaft, dieses ganze Gelände zu reaktivieren, aber natürlich nicht 1:1 wieder einen Vergnügungspark von damals aufzumachen, sondern mit Bürgerbeteiligung dort dieses Gelände zu entwickeln. Und da wäre sicher auch ein sehr interessanter Standort, direkt an der Spree.
Tja, soweit also Marilena Ziegelbauer im Gespräch mit Christian Leonhardt und Ingo Wösen, beziehungsweise Ausschnitte aus der Pressekonferenz von dem, was die beiden da erzählt haben. Ja, da kam aber auch sicherlich noch zur Sprache, Marilena, was denn so für Kosten auf die Berliner Shakespeare Company zukommen, oder?
Genau, also die beiden rechnen mit 300.000 bis 350.000 Euro bis zum Start, das heißt bis das Globe dann fertig aufgebaut ist in Berlin und die Vorführungen stattfinden können. Aber dabei ist noch nicht der Transport mit eingerechnet, denn das damit rechnen sie nochmal bei 50.000 bis 70.000 Euro nur der Transport.
Die Frage stellt sich natürlich, ob da die Gruppe aus Weckelweiler, die es auch gern gehabt hätte, überhaupt diese Summen hätte aufbringen können. Weckelweiler war auch nochmal, glaube ich, ein bisschen Gespräch bei dieser Pressekonferenz. Gab es denn da irgendwelche empfindlichen Reaktionen?
Es ging dann darum, dass Kollegen nachgefragt hatten, schon vor Wochen, ob denn mehrere Interessenten am Globe dabei waren und es dann auf dieser damaligen Pressekonferenz hieß, nein, gibt es nicht, aber dann doch rauskam, dass Weckenweiler im Gespräch war und ja, da ist ein bisschen Unstimmung aufgekommen, aber im Endeffekt hat man ja jetzt jemanden gefunden, der es aufbaut.
Tja, damit sind wir auch schon ans Ende der heutigen Ausgabe von Freilichtradio gekommen und eigentlich auch dann am Ende von Freilichtradio im Jahr 2016. Das war's wieder mal. Am Mikrofon waren
Marilena Ziegelbauer,
zuvor Georg Kistner, der inzwischen schon verlassen hatte, weil er auf den Zug musste, und Ralf Snorawa. Und hier nochmal das Peter Bergander Trio.